Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Lasst uns die Frankfurter Buchmesse boykottieren. So ein Boykottaufruf gegen die Buchmesse im Oktober kursiert unter philippinischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Die Philippinen sind das Gastland in diesem Jahr in Frankfurt. Was hinter diesem Boykottaufruf steckt und wer auf den Philippinen für einen Besuch in Deutschland argumentiert, darüber reden wir in 40 Minuten etwa hier in der Lesart. Zuerst aber gibt es gleich Bücherempfehlungen für den Ferienlesekoffer, Empfehlungen für junge Menschen von besonders kompetenten Empfehlern, den Mitgliedern eines Kinderleseklubs. Gestern hatten wir den Autor Flix hier zu Gast in der Sendung in der Lesart mit seinem neuen Roman Immerland. Und der Zufall will es, dass Flix uns jetzt gleich wieder begegnet, empfohlen von einem jungen Leser vom Berliner Buchclub Lesewölfe. Der trifft sich immer in der Berliner Kinderbuchhandlung Chromulus und dort hat meine Kollegin Julia Eickmann Lesetipps eingesammelt für die Sommerferien. Die haben ja in vielen Bundesländern schon begonnen. Und los geht's gleich mit einem jungen Lesewolf.
Ich bin Timon und ich bin 10 Jahre alt, werde dann ein paar Tagen 11. Das Buch, das ich vorstelle, heißt Immerland, es ist von Flix.
Flix? Ist das nicht dieser Comiczeichner? Doch, Immerland ist sein erster Roman, zu Geschichte gewordene Fabulierlust.
Also es ist eher Fantasy, auch ein bisschen. Am Anfang steht auch, als Mika aus dem Zug stieg, ahnte er nicht, dass er heute sterben würde. Der ist eigentlich tot, aber wird dann in so ein Land verfrachtet, in dem die Träume und die Albträume wahr werden.
In dem etwa Affen alles erledigen, was Mika ihnen aufgibt, er endlich ein eigenes Zimmer bekommt und sogar Lehrer wird. Alles super also? Nicht ganz.
Einer der Freunde ist nicht so treu, wie man es eigentlich denkt. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, auf jeden Fall. Es ist auch viel Spannung in dem Buch. Da ist auch Humor drin und Ideen und Einfallsreichtum und auch ein bisschen Fantasy. Und das finde ich immer toll, Fantasy. Also das ist ein wirklich gutes Buch.
Also ich werde dieses Jahr vielleicht so 6-7 Bücher mitnehmen. Ich bin Nora, 11 Jahre alt und ich stelle das Buch Sohn des Meeres von Davide Moro Sinotto.
Davide Morosinotto ist womöglich einigen noch bekannt durch seinen Abenteuerroman Mississippi-Bande, 2018 nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Auch Sohn des Meeres ist ein atemberaubendes Jugendbuch mit historischem Setting.
Das Buch spielt am Ende des Römischen Reiches und es geht um einen 14-jährigen Jungen. Er ist ein Schweinehirte und möchte Soldat werden, was seine Mutter nicht so gut findet. Sie hätte ihn lieber bei sich.
Aber Pietro möchte nun einmal unbedingt das Meer sehen. Und das kann er als Soldat. Noch dazu hat er Justina an seiner Seite, eine Tochter aus gutem Hause. Niemand darf erfahren, dass sie sich als Junge verkleidet hat, um den Soldaten zu folgen.
Ich fand das Buch sehr spannend.
Nora hat das Buch in einem Rutsch durchgelesen.
361
Seiten für Menschen ab 12.
Ich bin Lene, ich bin 11 Jahre alt und ich stelle den Geheimnamen Eisvogel vor von Liz Kessler.
Auch ein spannendes Buch, auch historisch, aber nicht nur.
Also es geht so ein bisschen um den Nationalsozialismus 1942 in den Niederlanden. Also es spielt halt aus verschiedenen Perspektiven. Einerseits halt einmal in der Gegenwart spielst und halt in der Vergangenheit.
Die Perspektiven springen in Geheimname Eisvogel gleich mehrfach, erklärt Lene. Von der Gegenwart, in der die junge Protagonistin auf dem Dachboden eine Truhe mit Erinnerungen aus dem Leben ihrer Großmutter findet, in die Vergangenheit, in der eben diese Großmutter selbst noch eine 15-Jährige ist und zusammen mit ihrer jüngeren Schwester als Jüdin versteckt in Amsterdam lebt.
Im 12. Kapitel kommt dann halt noch sozusagen das Tagebuch der älteren Schwester dazu und da sieht man so ein bisschen, das ist alles aus ihrer Sicht. Diese Tagebucheinträge fand ich persönlich jetzt nochmal besonders spannend, weil sie tritt dann halt so einer Untergrundbewegung bei und hilft dann auch, andere jüdische Kinder verstecken, ohne dass sie der Untergrundbewegung sagt, dass sie selbst Jüdin ist.
Bestseller-Autorin Liz Kessler verwebt in ihrem Jugendroman zwei parallele Handlungsstränge. Es geht um Freundschaft, Mut und das Erinnern von Geschichte.
Und ich finde es einfach schön, weil man halt einfach das nochmal so eintaucht und das dann so sich besser vorstellen kann, wie es da so ist. Auch weil man so aus diesen verschiedenen Perspektiven gemerkt hat, ah, für die ist das jetzt so und so und die verhält sich deswegen so. Ah, und okay, da so ist das jetzt von früher und heute verknüpft und das ist einfach sehr schön so.
Davon habe ich noch einen, glaube ich. Nein, einer fehlt mir. Hallo, ich bin Alva, ich bin 10 Jahre alt und ich stelle euch heute das Buch Mira vor.
Genau genommen die Bücher, denn Mira ist eine vielfach ausgezeichnete Comicserie aus Dänemark, die sehr authentisch vom Alltag heranwachsender Menschen erzählt.
Ich würde es halt so empfehlen, weil es ist so ein bisschen das echte Leben und so, also sie erlebt was. Aber nicht irgendwie sowas, wo man ins Schwitzen kommt oder so. Das ist lustig oft, nicht zu spannend, aber auch nicht langweilig. Also ein Alltag vom Teenager sozusagen.
Bei Mira geht es um Freundschaft, Struggle mit den Eltern und um Pickel. In diesem Sommer erscheint der 8. Band.
Also an Mira gefällt insgesamt, dass es halt so ein Comic ist. Also ist das auch gut zum Entspannen und so, zum einfach mal entspannt lesen, wenn man nicht so große fette Bücher lesen will, sondern einfach so ein Comic, der auch nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel hat und der ungefähr in unserer Heutezeit ist.
Also ich bin Noelle und ich stelle heute das Buch Auch am Tag leuchten die Sterne vor von Hilde Miklebust und ich bin 14 Jahre alt. Also es geht vor allem um ein jugendliches Mädchen, das mit einer Freundin in eine neue Stadt zieht und dort auf ein Musikgymnasium geht. Und da zieht sie eben weg von auch einer guten Freundesgruppe, mit der sie eben vorher zusammen auf einem Gymnasium waren. Und dann gibt es aber eine schwere Diagnose für eine von ihren Freundinnen und es Buch erzählt einfach sehr schön die Verarbeitung von Schmerz und von Trauer, von der Verarbeitung von Verlust.
Denn wie das echte Leben ist Hilde Miklebust auch am Tag leuchten die Sterne nicht nur traurig. Es geht auch um den Zauber der ersten Liebe. Große Gefühle in einem schmalen Buch.
Ich fand's besonders, dass ich noch nie so ein Buch gelesen habe, wo eben diese Verarbeitung von Trauer einfach so authentisch rübergebracht wurde und man wirklich das Gefühl hat, in diese Person rein sich zu versetzen, aber man nicht sofort in wie eine Art schwarzes Loch fällt. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall kein Buch ist, das man einfach so hinter sich herlesen kann und dann einfach abschließen kann, weil man eine schöne Geschichte will, sondern es bringt einen einfach sehr zum Nachdenken.
Ich heiße Jotti, bin 11 Jahre alt und ich stelle Krypto, geheimnisvolle Meereswesen vor. Also das ist ein Comic und da geht es um ein Mädchen, das in eine neue Gastfamilie kommt. Und die lebt dann plötzlich am Meer und findet dann ganz viele Dinge heraus über Meereswesen und was es alles da so in der Gegend gibt. Dann gibt es da noch den Nachbar, es ist ein Fischer, der eigentlich relativ grimmig ist, aber sie versteht sich super gut mit dem. Und es wird auch, das sieht man hier auf der ersten Seite, ein Junge gesucht, der ist von einem Felsen gesprungen und ist dann irgendwie nicht mehr aufgetaucht. Und vielleicht finden sie ihn ja dann.
Krypto, geheimnisvolle Meereswesen, ist eine Comicreihe von Hans-Jürgen Sannes für Menschen ab 9. Der erste Teil wurde mit dem Lesekompass ausgezeichnet. Die Jury urteilte Action, Forscherdrang und Geheimnisse, das perfekte Leseabenteuer. Jetzt ist der 4. Band erschienen.
Man sollte auf jeden Fall auch mit dem 1. anfangen und dann den 2., den 3. und dann den 4. Ich bin halt auch eine Wasserratte und es macht einfach auch Spaß, dann sowas darüber zu lesen. Und der Comic war auch sehr spannend, muss man sagen. Man wollte mal weiterlesen und weiterlesen.
Jede Menge verlockender Lesestoff für Ferientage, empfohlen von jungen Leserinnen und Lesern des Lesewölfe-Buchclubs in Berlin.
Straßenkritik.
Mein Name ist Maximilian Schmidt. Ich lebe hier in Freiburg und bin 34 Jahre alt. Ich habe mit meiner Partnerin gerade das Buch Morgen wird Sex wieder gut, Frauen und Begehren gelesen von Catherine Angel. Wir lesen einfach gerne Bücher zusammen. Es ist ein Sachbuch. Also es ist in 4 Kapiteln unterteilt. Einmal Konsens, einmal Begehren, Erregung und Verletzlichkeit. Und gerade in den ersten 3 Kapiteln nimmt die Autorin das, um was es geht, auch sehr aufs Korn. Sexualität ist halt so omnipräsent, aber halt im öffentlichen Raum und nicht so im privaten Raum. Es ist immer noch sehr veraltet so. Dass nicht drüber geredet wird, dann wo auch viel Unsicherheiten bestehen und damit mal aufzuräumen, einfach so gesagt wird, hey, mach dein eigenes Ding, such deine eigene Sexualität. So ein bisschen, das fand ich so gut und sehr lesenswert.
In Freiburg im Breisgau liest Maximilian Schmidt das Buch Morgen wird Sex wieder gut, Frauen und Begehren, zusammen mit seiner Partnerin, haben wir gehört. Ein Buch von Catherine Angel, übersetzt aus dem Englischen von Zoe Beck und Annika Domeinko. Im Hansa Verlag ist dieses Buch erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im Jahr 2007 hat die Schriftstellerin J.K. Rowling den 7. und letzten Band ihrer Harry-Potter-Reihe veröffentlicht. Dann war Schluss. Aber das Harry-Potter-Universum, das wächst trotzdem weiter. Jedes Jahr, manchmal kommen hunderte Bücher pro Jahr dazu, geschrieben jetzt aber nicht von J.K. Rowling, sondern von Harry-Potter-Fans und veröffentlicht im Internet. Jetzt wurde eins der erfolgreichsten Harry-Potter-Fanfiction-Bücher auch als analoges Buch auf Deutsch veröffentlicht. Rose in Chains heißt das. Julie Soto hat das geschrieben und Lynn Ruschka hat dieses Buch für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Was macht denn da Julie Soto eigentlich? Erzählt sie J.K. Rowlings Serie einfach weiter?
Nein, also es ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Man muss sich vorstellen, Julie Soto ist eine von den berühmtesten Autorinnen quasi im Internet millionenfach geklickt und hat jetzt quasi, sie hat
schon was Harry Potter angeht.
Weil sie hat bisher nur Romances veröffentlicht, 2 Stück, und jetzt kommt eben dieses Buch. Sie musste aber alles verändern, um das veröffentlichen zu können. Die Namen und Orte sind anders. Der Fokus liegt nicht auf Harry Potter, sondern eben auf der weiblichen Perspektive von Hermine Granger. Jetzt bei Julie Soto wurde die in Bryony Rosewood umbenannt. Und es spielt eben in einer Realität, in der Harry Potter am Ende des 7. Bandes Voldemort nicht besiegt, sondern das Böse siegt. Also Voldemort bringt Harry um und übernimmt die Macht über die Zaubererwelt.
Und um das kurz zu klären, sie musste das verändern, weil sie sonst J.K. Rowling und ihre Anwälte am Hals hätte wegen Verletzung der Urheberrechte.
Richtig.
Also Harry Potter Fanfiction, ohne dass Harry Potter vorkommt, der aber jetzt tot ist, das ist ja furchtbar.
Ja.
Geht's denn so düster weiter?
Ja, also Harry heißt jetzt hier natürlich nicht mehr Harry, sondern Rory. Aber wer Harry Potter gelesen hat, der weiß, wie düster eine Welt wäre, in der Voldemort siegt. Und das ist auch so. Also Bryony/Hermine, wir bleiben jetzt mal bei Bryony, die überlebt als eine der wenigen, wird gefangen genommen, gefoltert und dann bei einer Auktion als Sklavin feilgeboten und wird dafür eine riesige Summe an ihren Schulerzfeind in Gestalt von Toven Hurst ersteigert. Und der hält sie dann in seinem Schloss gefangen. Das Problem daran, und jetzt auch natürlich der Twist, der das Ganze zu einer Romantasy macht, Bryony ist eigentlich schon seit der gemeinsamen Schulzeit heimlich in ihn verliebt.
In ihren Peiniger verliebt. Das heißt, wird das jetzt so eine Unterwerfungsfantasie-Geschichte?
Also es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich diese Erzählung von der Schönen und dem Biest. Also er hält sie gefangen und sie liebt ihn trotzdem. Er ist böse, aber ich liebe ihn trotzdem. Und diese Romantisierung von Gewalt und Liebe, das hat natürlich erstmal nichts Emanzipatorisches. Also das ist im Fanfiction-Original, in der Version, die im Internet erschienen ist, sogar noch krasser. Da kommt es wirklich zu sexuellem Missbrauch zwischen den beiden. Das hat der Verlag dann zur besseren Konsumierbarkeit gestrichen. Aber es gibt eben trotzdem, und das ist eben vielleicht auch die Kraft von Fanfiction, dass auch Aspekte von Handlungsmacht und Kritik an dieser patriarchalen Welt, die da beschrieben wird, vorkommt. Also auch der Toven, der ist irgendwie darin gefangen und leidet unter dieser Schreckensherrschaft. Und Bryony befreit sich eben auch Kraft ihrer eigenen Intelligenz und nicht irgendwie durch seine Hilfe davon und liebt ihn dann trotzdem. Also ich bin in der Bewertung auch zwiegespalten und ich glaube, man muss vielleicht einfach diese Ambivalenz aushalten, wenn man Romantasies lesen will.
Und gibt es jetzt in der Fanfiction, gerade auch im Harry Potter Sektor, gibt es da so bestimmte Muster und Schreibweisen, die jetzt auch von Julie Soto benutzt werden?
Ja, absolut. Also die Schreibweise ist natürlich schnell eingängig. Im Internet, wenn du eine Fanfiction schreibst, dann wird das immer von Kapitel zu Kapitel veröffentlicht. Also dadurch muss jedes Kapitel eigentlich mit einem Cliffhanger enden, um die Leserin dran zu halten. Und natürlich ist Rose and Chains jetzt thematisch eher näher an diesen schmuddeligen Internetphänomen wie 50 Shades of Grey. Das war ja übrigens eine Fanfiction von Twilight. Aber ich finde, dass der Stil toll ist und dass man ja auch beachten kann, auch so Ulysses ist eine Fanfiction der Odyssee oder der diesjährige Pulitzerpreisgewinner.
Ganz oben ins Regal zu
gehen. Genau. Der diesjährige Pulitzerpreisgewinner James von Percival Everett ist eine Fanfiction von Mark Twains Huckleberry Finn. Und Harry Potter ist in dem Sinne ja auch einfach ein Werk, das wie wenig andere für das 21. Jahrhundert steht. Und dass das jetzt weiter imaginiert wird, das ist ja beste literarische Praxis.
Sie haben soeben eine grandiose Ausweitung des Fanfiction Begriffes miterlebt hier im Gespräch mit Lynn Ruschka. Zum Schluss noch die Frage, jetzt diese Fanfiction von Julie Soto, wie steht die jetzt da im Vergleich zum Original von J.K. Rowling?
Also es kann sich stilistisch von der Komplexität der Handlung und der Charaktere absolut messen. Der Verlag hatte einfach klug erkannt, dass eben Rose and Chains, weil das im Internet ja schon millionenfach gelesen wurde, dass sich das in Verkaufszahlen ausdrücken wird. J.K. Rowling wird nicht amüsiert sein. Die hat ja in der Vergangenheit eben, wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, geklagt. Hier wurde aber jetzt so viel geändert. Und auch der Verlag hat jetzt bei der Werbung für das Buch eben nicht sich auf Harry Potter Bezug genommen. Das habe ich ja jetzt so eingeordnet hier, dass es da keine Probleme geben sollten. Ich finde, es kann sich messen. Alleine dieses Jahr erscheinen noch zwei weitere Harry Potter Fanfiction, werden jetzt kommerziell verlegt, die jeweils auch Millionen Klicks haben. Also ich freue mich drauf.
Rose and Chains heißt jetzt das Buch, das rausgekommen ist von Julie Soto, übersetzt von Stefanie Retterbusch, erschien im Goldmann Verlag mit 640 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Lynn Ruschka. Die Philippinen sind das Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr und nun gibt es einen Aufruf von philippinischen Autorinnen und Autoren, diesen Gastlandauftritt zu boykottieren. Stefanie von Oppen, meine Kollegin hier in der Lesart, die hat bei einer Reise auf die Philippinen von diesem Boykottaufruf erfahren. Der Hintergrund: auf den Philippinen gibt es, wie in vielen anderen Ländern des globalen Südens, eine große Solidarität mit den Palästinensern in Gaza. Deshalb wird dort die deutsche Solidarität mit Israel sehr kritisch gesehen. Stefanie von Oppen war auf Einladung von zwei philippinischen Kulturförderorganisationen in dem Land und jetzt ist sie zurück und hier im Studio. Hallo Stefanie.
Hallo, guten Morgen.
Wie hast du denn dort auf den Philippinen erfahren von diesem Boykottaufruf?
Ja, das war tatsächlich gleich am ersten Tag. Und zwar sind wir da bei einem Comic-Festival gewesen, das übrigens in einer dieser gigantischen Malls in Manila stattfand. Und nebenbei gesagt, die Malls sind sozusagen der soziale Treffpunkt in Manila. Und auch viele Veranstaltungen finden genau dort statt. Und interessanterweise gab es in der Nähe von diesem Festival auch eine Eisbahn, wo dann irgendwelche Jugendlichen mit viel Geld offensichtlich ihre Pirouetten drehen. Das nur so nebenbei gesagt. Ja, auf jeden Fall in dieser Mall fand dieses Festival statt und da entdeckte ich gleich eine Ausstellung über palästinensische Comiczeichner, die aus England angereist war, The Mulberry Tree. Und es soll die erste Ausstellung überhaupt zu palästinensischen Comiczeichnern sein. Die meisten von ihnen, stellte ich dann fest, leben im Exil. Und das hat mich natürlich irgendwie alarmiert und da habe ich mal ein bisschen rumgefragt, was da eigentlich so die Haltung ist. Und tatsächlich gibt es eine sehr hohe Solidarität auf den Philippinen als eben sogenanntes Land des globalen Südens und als ein Land mit einer sehr, sehr tragischen Kolonialgeschichte mit den Palästinensern. Und da habe ich gesprochen unter anderem mit einer Comiczeichnerin Sunny, die sich als Sunny vorstellte. Und vielleicht hören wir kurz, was sie dazu gesagt hat.
It is very, very strange to have to argue with the world that we should not support the death of and genocide of.
Es ist sehr befremdlich, dass wir darüber diskutieren müssen mit der Welt, dass wir den Tod und ja den Genozid eines ganzen Volkes unterstützen. Es fühlt sich so an, als würde die Welt durchdrehen. Es ist doch eigentlich ganz klar, dass wir uns nicht gemein machen sollten mit Leuten, die nichts gegen den Tod von so vielen Menschen tun.
who are aligned with the deaths of millions.
Und mit diesen Leuten war in diesem Falle tatsächlich Deutschland gemeint, beziehungsweise respektive die Buchmesse, die ja nun in Deutschland stattfindet. Mhm. Und diese Sunny, muss ich noch dazu sagen, ist selber, also nicht, fährt nicht zur Buchmesse nach Frankfurt. Das hat sie entschieden. Allerdings wird ihr Buch dort schon vorgestellt. Da war der Vertrag schon geschlossen und das heißt, sie, vertreten wird sie sein auf der Buchmesse.
Also gleich am ersten Tag bist du auf diese Debatte gestoßen. Wie war das dann bei der weiteren Reise? Du warst ja länger unterwegs in dem Land, ist dir das immer wieder begegnet oder war das jetzt quasi ein Einzelfall?
Das ist mir immer wieder begegnet und ich habe auch immer wieder danach gefragt. Das hat mich natürlich interessiert, wie die Haltung von anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen ist. Und die Kritik ist relativ einhellig an der Haltung der deutschen Regierung, muss man sagen. Aber es gibt eben sehr unterschiedlichen Umgang damit. Und da habe ich zum Beispiel mit Russell Molina gesprochen.
Well, number one, I think the best way for your voice to be heard is to participate. Participation doesn't have to be physical.
Der beste Weg, gehört zu werden, ist teilzunehmen. Du musst noch nicht mal da sein. Auch deine Arbeit kann für dich sprechen. In meinem Buch, Josefina, geht es um den Krieg. Und darin ist alles gesagt, was man über Krieg sagen kann. Ja, und überhaupt, wir sollten da vor Ort sein und dort unsere Stimme erheben.
By being there, I think, let your voice be heard. In your own platforms and in that kind of event is actually very, very important.
Und Josefina übrigens, der Comic von Russell Molina, der jetzt, der übrigens ein sehr bekannter Kinderschriftsteller eigentlich ist auf den Philippinen, der erscheint jetzt im Dantes Verlag, auch auf Deutsch. Und er beschäftigt sich mit dem Zweiten Weltkrieg. Sein Großvater nämlich war der erste Kriegsgefangene der Japaner, die damals eben Internierungslager auf den Philippinen hatten.
Jetzt gibt es auf philippinischer Seite natürlich auch die Offiziellen, die diesen Gastlandauftritt in Frankfurt organisieren. Was sagen die jetzt zu diesen Boykottaufrufen und zu dieser Kritik?
Die sind auf jeden Fall alle irgendwie auf dieser Linie. Also die Kritik geht bis hinein in das Organisatorenteam. Und sie haben auch das Thema aufgegriffen. Also es gibt einen Brief oder einen Text, den unter anderem Karina Bolasco, die Kuratorin des Buchmessenauftrittes, sowie Nida Ramirez ist auch dabei. Das ist eine der wichtigsten Verlegerinnen von Comics auf den Philippinen. Und die machen in ihrem Aufruf sehr oder in ihrem Text, in ihrem Kommentar sehr deutlich, dass ihre Gegenwart auf der Buchmesse überhaupt nichts damit zu tun hat, dass sie nicht den Schmerz der Palästinenser teilen, die bisher in ihren Augen sich überhaupt noch nicht artikulieren konnten. Und sie fordern dazu auf oder sie rufen dazu auf, dass sie in einer friedlichen Sprache und sich eben diesem Thema stellen. Und es gibt auch eine Aussage von Senator Legarda, das ist diejenige, die als Politikerin diesen Buchmessenauftritt sehr unterstützt hat. Und sie sagt eben ganz in so eine ähnliche Richtung, wir müssen als Filipinos uns zeigen und wir müssen eine friedliche Sprache finden, um eben deutlich zu machen, dass wir, was wir für eine Geschichte haben, die eben auch sehr verbunden ist mit der Palästinenser. Und dazu muss ich vielleicht sagen, es gibt auf den Philippinen, könnte man jetzt vielleicht denken, ist man vor allem muslimisch, weil das könnte ja auch ein Grund sein, sich zu solidarisieren. Aber nein, auf den Philippinen ist der Katholizismus sehr, also sozusagen dominant. Es gibt allerdings auch viele evangelikale Kirchen und es gibt nur im Süden eine muslimische Minderheit.
Was sagt denn jetzt die Frankfurter Buchmesse zu diesem Konflikt, der sich da mit dem Ehrengast in diesem Jahr anbahnt?
Ja, die Frankfurter Buchmesse habe ich bisher noch nicht erreichen können. Die scheinen irgendwie alle im Urlaub zu sein, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall werde ich das in den nächsten Tagen bestimmt mal nachreichen. Ich hoffe, es kommt da noch etwas. Was ich aber interessant fand, es gab schon im Januar einen Aufruf der Publishers for Palestine, beziehungsweise einen ganzen Katalog von Forderungen an die Frankfurter Buchmesse, dass sie unter anderem eben verurteilen sollen, was Israel mit Gaza macht oder was die israelische Regierung, muss man ja immer wieder betonen. Und das will ich ganz kurz nebenbei sagen, es wurde auch immer wieder differenziert. Also dass es nicht allgemein anti-Israel geht, sondern wirklich die Regierung da im Mittelpunkt der Kritik steht. Und außerdem haben Sie auch, wollen Sie, dass natürlich die Palästinenser auch präsent sind auf der Buchmesse, und Sie üben scharfe Kritik daran, dass Verlage wie Holzbrink oder auch Bertelsmann auf dieser Buchmesse sehr präsent sind, weil die eben auch mit viel Geld in Israel und KI und so weiter in Israel unterwegs seien. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie eigentlich die Buchmesse am Ende mit diesem Thema umgehen wird. Mhm. Denn es sind auch viele Veranstaltungen von Seiten der Filipinos geplant, also sehr politische Veranstaltungen, auch Ausstellungen, Fotoausstellungen. Ich habe da zum Beispiel mit Nana Buxani gesprochen, die eine Fotoausstellung, eine sehr politische macht über die Armen und Unterdrückten auf den Philippinen. Also das wird auf jeden Fall da könnte auch ein bisschen Konfliktpotenzial verborgen sein.
Das kann man sich sehr gut vorstellen bei diesem Thema. Jetzt, um das Thema noch ein bisschen zu weiten, du hast ja schon gesagt, dass diese Haltung zu Israel, zu Gaza, zur Lage der Palästinenser sehr viel zu tun hat mit der langen und schmerzvollen kolonialen Geschichte der Philippinen. Jetzt wurden die meisten philippinischen Bücher eben für den Gastlandauftritt aus dem Englischen übersetzt, was eben auch mit der Kolonialgeschichte zu tun hat. Gibt es denn auch Bücher, die aus der philippinischen Amtssprache Filipino übersetzt wurden oder aus einer der anderen Sprachen der Philippinen? Es soll da 170 Sprachen geben, ne?
Genau, also du hast gerade schon erwähnt, dass diese Kolonialgeschichte wahnsinnig präsent ist auf den Philippinen. Und ich muss sagen, ich bin vor 30 Jahren schon einmal da gewesen und habe es auch sehr kennengelernt. Es wurde immer geredet von dieser Colonial Mentality. Und es gab sehr, sehr viele Nichtregierungsorganisationen, die sich wahnsinnig eingesetzt haben und dagegen gekämpft haben, genau eben dagegen. Und außerdem ist es auch ein Teil dieses Auftritts der Philippinen, um eben diese koloniale Vergangenheit abzustreifen und auch nicht immer das Land zu sein, aus dem die Pflegerinnen kommen oder die Seefahrer kommen, die auf den Containerschiffen unterwegs sind, sondern dass es dann eben auch diesen Aspekt des philippinischen Lebens gibt, nämlich der Literatur. Genau, und es ist tatsächlich so, dass die meisten Bücher aus dem Englischen übersetzt sind und thematisch auch immer wieder zum Beispiel ja natürlich die Kolonialgeschichte und auch Marcos, der ehemalige Diktator auf den Philippinen, der bis in die 80er Jahre da sein sehr hartes Regiment geführt hat. Auch Duterte ist inzwischen derjenige, der bis 2016 dieses krasse Drogenregime gehabt hat, sind immer wieder Themen in diesen Büchern. Und das ist auch ganz auffallend, dass diese Themen aufgearbeitet werden. Ja, und das Thema Sprachvielfalt ist tatsächlich eins. Also es gibt auf den vielen verschiedenen Inseln auch eine ganz eigene Literatur, die aber leider schwer übersetzt werden kann, allenfalls aus dem Tagalog, einer Art Mischsprache oder was auch Filipino genannt wird, eine Art Mischsprache aus vielen, ein Kompromiss aus vielen verschiedenen Sprachen, um einfach eine andere Amtssprache neben der englischen zu haben. Und da gibt es eine einzige Übersetzerin, die in der Lage ist, Bücher zu übersetzen, und das ist Annette Hug. Die hatten wir letztes Jahr auch schon auf der Buchmesse bei uns im Gespräch. Mhm. Und die hat zum Beispiel ein sehr schönes Buch, Offenes Meer, einen Gedichtband von Luna Sicard Cleto übersetzt, und jetzt ganz frisch das Buch Die Kollaborateure von Katrina Tovera, aber so sehr viel mehr nicht. Die meisten Bücher, die jetzt ins Deutsche übertragen wurden, sind tatsächlich auf Englisch verfasst.
Und wie ist das überhaupt auf den Philippinen mit dem Zugang zu Büchern? Die Bevölkerung dort ist ja nach wie vor sehr arm mehrheitlich, was ja auch eine Folge der langen Kolonialzeit ist. Wie muss man sich das Leseland Philippinen vorstellen?
Ja, die Philippinen sind kein Leseland, muss man sagen. Es gibt nur eine sehr dünne Schicht, die tatsächlich liest. Also wenn man schon 1000 Exemplare eines Buches verkauft, ist man ein Bestseller. Es macht sich auch, man kann es auch aufhängen an der Zahl der Buchläden oder an der Art der Buchläden, die es auf den Philippinen gibt. Also es gibt da einen sogenannten National Bookstore, den man in besagten Malls findet. Und da sind aber nur ein paar wenige Bücher und vor allem so wie beim MacPaper, vor allem Stifte und sowas zu haben. Es gibt dann eine Kette, die heißt Fully Booked. Also da gibt es auch philippinische Literatur, aber auch vorwiegend englische. Solidaridad und noch ein anderer Laden sind wirklich nur so zwei kleine, aber sehr feine Buchläden, die sehr viel Wert darauf legen, eben auch ganz besondere, exquisite Literatur aus den Philippinen zu verkaufen. Aber es gibt vor allem, was ich sehr interessant fand, eine Initiative, die nennt sich Booknooks, und zwar wirklich für die Menschen, die einfach sonst keinen Zugang hätten zur Literatur, denn Bücher sind für die wahnsinnig teuer, schon wenn sie 10 Euro kosten. Und da gibt es die Leiterin des National Book Developments, Shireen Clarice Aquino, die hat eben diese Booknooks, diese Buchnischen erfunden, und das ist sozusagen ein niedrigschwelliges Angebot, nämlich in die Bibliotheken gehen diese Kinder nicht, weil sie teilweise noch nicht mal Schuhe haben, mit denen sie die betreten können. Also gibt es diese Buchnischen überall im Land, und viele Menschen Menschen, die bei diesen Buchnischen arbeiten, gehen dann manchmal auch nochmal auf die Dörfer, um da Geschichten zu erzählen und eben Bücher zu verteilen. Comics übrigens sind für die Kinder auch ein ganz wichtiger Zugang für die Literatur.
Also wir werden ein Land kennenlernen mit diesem Ehrengastauftritt, in dem ganz anders mit Büchern umgegangen wird, ganz anders gelebt wird als bei uns. Und wo es einen Aufruf gibt, lasst uns die Frankfurter Buchmesse boykottieren. Darüber haben wir gesprochen, dass dieser Aufruf in der philippinischen Literaturszene kursiert. Stefanie von Oppen war für uns unterwegs auf den Philippinen. Ganz herzlichen Dank.